Online-Auftritt, Magazin, Sommelier-Bootcamps. Kalk und Kegel ist am Vormarsch. Heute unterhalten wir uns mit Geschäftsführer Michael Pöchheim-Pech über seine Reise mit Kalk und Kegel, wie es dazu gekommen ist und wie es weitergehen soll. Seid ihr bereit für den Probeschluck? An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr den Probeschluck-Podcast hört. Wenn ihr den Inhalt feiert, dann lasst bitte ein Abo da, teilt den Podcast mit Freunden, denn genau diese Unterstützung brauche ich, damit wir jede Woche einen spannenden Gast in den Probeschluck-Podcast bringen können. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast und ich freue mich wieder sehr, eine mega coole Folge aufnehmen zu dürfen, nach dem sehr ereignisreichen Tag heute. Unterwegs gewesen, in einem ganzen Kammtal unterwegs, in Langenlois, mit Kalk und Kegel und deswegen auch der Kalk und Kegel Chefbeauftragte sozusagen auch heute mit dabei im Podcast. Ich freue mich schon sehr, Michi mit dir im Podcast aufnehmen zu dürfen. Michael Pöchheim, Pech, herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, mit dabei zu sein. Du sagst es, einen sehr aufregenden Tag im Kammtal genossen bei einem unserer Bootcamps. Du warst auch mit dabei. Jetzt dürfen wir da sitzen, im zweiten Stock beim Toni Mörwald in einem saugeilen Besprechungszimmer einen Podcast aufnehmen.
Ja, das stimmt. Also da muss man nur mal sagen, also es ist jetzt da schon so nach 20 Uhr, und wir haben doch einen sehr intensiven Tag heute gehabt. Du bist ja angereist, glaube ich, auch nochmal die ganze Früh oder von der Steiermark oder her. Also es wird lange und spät bei dir.
Genau, aber du kommst aus der Gastro. Ich war lange in der Gastro, vieles gemacht. Wir wissen, wie es ist, am Abend zu arbeiten. Deswegen sollte das für uns kein Problem sein. Sondern wir laufen absolut jetzt zu Hochform auf.
Ja, und
vor allem. Wir haben den ganzen Tag Wein getrunken, jetzt trinken wir Mineral. Also was soll schon noch passieren?
Das stimmt. Und vor allem, man muss ja sagen, wenn man den ganzen Tag das machen kann, was an taugt, dann ist es ja gar nicht mehr so anstrengend, wie man sich das eigentlich vorstellt. Gell?
Wein trinken und sich mit Winzerinnen und Winzern zu unterhalten, ja.
Ja. Oder mit Gleichgesinnten, weil es waren ja ganz viele Sommelieren und Sommeliers dabei, gell? Das finde ich ja richtig cool. Ich war heute das erste Mal dabei bei dem Bootcamp von euch. Richtig coole Sache. Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, weil es echt cool, was ihr da auf die Beine stellt. Aber erzähl einmal, für die, was sie vielleicht da noch gar nicht so intensiv mit dem beschäftigt haben, was ich nicht glaube, aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Junge dabei, was ist denn überhaupt Kalk und Kegel und wie ist es denn überhaupt zu dem Projekt, dem Großen, gekommen?
Tja, was ist Kalk und Kegel? Die Frage tatsächlich stellen wir uns selbst manchmal, weil alles, was gekommen ist, in den letzten Jahren sehr rasch gekommen ist und fast überrollt hat. Kalk und Kegel ist entstanden 2018 als eine Idee von mehreren Sommeliers. Sommeliere war damals keiner mit dabei. Mit von der Partie waren damals zum Beispiel der Matthias Bittrer, der Steve Breitzke, Simon Schubert, Trainer Antrag und noch weitere. Die Idee war, eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo der Sommelerie in Österreich mehr Gehör verschafft wird. Mein Zugang dabei war, wenn die Besten, und das waren damals die Besten, sind sie heute natürlich auch noch, wenn die Besten sprechen, werden sie gehört werden. Und so ist eine Plattform online entstanden, die sich Kalk und Kegel genannt hat und die von Anfang an sehr großen Zuspruch an Zugriffen hatte. Ich habe das Ganze mir ausgedacht und auch betrieben am Anfang tatsächlich als Nebenprojekt. Meine Hauptfirma, jetzt ist es, also mittlerweile sind es zwei Firmen, das ist DreamSap, meine PR-Agentur, da war Kalk und Kegel ein Baby davon, und ist quasi als Hobby betrieben worden. Durfte aber in den ersten zwei, drei Jahren wurzeln, ohne dass großer Druck dahinter ist, da wirklich was draus zu machen. Das war sehr, sehr gut, weil es hat wachsen dürfen in den ersten Jahren. Wir haben großen Zuspruch von Menschen gehabt aus Österreich und Deutschland. Und dann ist die Idee entstanden, das ein bisschen professioneller anzutreiben. So ist eine eigene Firma entstanden, Kalk und Kegel. Mittlerweile ziehen wir das professionell seit 2-3 Jahren durch und sind selbst erstaunt und fast überrollt davon, was wir an Zugriffen aus Deutschland, Österreich, auch darüber hinaus jeden Tag erreichen. Tausende, die uns lesen, sind ganz ehrfürchtig und versuchen für die Leserschaft tolle Geschichten aufzuwerfen.
Ja, man muss ja sagen, es ist nicht nur Lesen, also nicht nur das Magazin von Kalk und Kegel, sondern gerade diese Veranstaltungen, muss ich ja doch sagen, Sommelier, die besonders sind, wo du Gleichgesinnte, also wirklich die Besten aus der Branche treffen kannst und dann mit Winzerinnen und Winzer unterhalten kannst, so wie heute den ganzen Tag, ist schon was Besonderes. Vor allem auch die ganze Umrahmung, ja, wir waren heute dann doch an der Kamp ein bisschen kühler und ich finde es einfach total spannend. Aber was machst du bei dieser Agentur, die ursprünglich gehabt hast, also diese Dreams Happen oder die noch immer
gibt's
hast?
Gibt's nach wie vor, ist ja. Meine zweite Firma oder erste Firma, je nachdem wie du das nimmst, ist eine PR-Agentur, nennt sich Dreams Happen, klassische Kommunikationsagentur, betreue Kunden aus ganz Österreich, stimmt nicht ganz, Vorarlberg ist noch nicht dabei, aber sonst aus ganz Österreich. Hauptsächlich aus der Gastronomie und Hotellerie, sind andere Kunden auch mit dabei. Da gibt es Kommunikationsberatung, PR-Geschichten, Pressearbeit und so weiter. Wenn du so willst, mein Brotberuf, weil ursprünglich komme ich aus dem Journalismus.
Ah, cool. Ja, ich finde es total spannend. Ich habe mich mit ein paar Kollegen über das Thema unterhalten, was wäre eine coole Folge. Und dann haben einige Kolleginnen auch gesagt, hey, lohn doch einfach mal Michi ein. Es wäre total witzig zum Erfahren einfach, wie das überhaupt zu diesem Thema Kalk und Kegel gekommen ist, weil ich glaube einfach, dass in der Zukunft total spannend sein wird, weil einfach dieses Netzwerk von in der Branche einfach nur gefehlt hat, irgendwo in einer gewissen Art und Weise, weil einfach die Vernetzung so wichtig ist, weil ich glaube einfach, dass man nur gemeinsam machen kann, dass man irgendwie da die österreichische Weinwirtschaft wieder auf Vordermann bringt und ja, deswegen...
Ich glaube, ja, wir wollten das Thema ja nie verkopft angehen, sondern immer mit großem Spaß, mit großer Freude an den Geschichten und auch an den am Know-how und die Menschen zusammenspannen. Ja, ich war bei vielen Weinverkostungen mit dabei und hab's gehasst, dort zu sitzen, einen geilen Wein im Glas zu haben und mit anderen mich darüber unterhalten zu müssen, wie viel Alkoholgrad das hat, wie viel Säuregrad das hat. Das mag vielleicht wichtig sein, aber für mich war der Wein immer mehr, das war Emotion, ja, das waren Geschichten. In dieser Zeit in der Gastro, wo ich auch am Gast mit Wein gearbeitet habe, war es genau das, was ich weiter transportiert habe, nämlich die Geschichten und die Emotion, die ich selber für den Wein habe. Und genau das verkauft sich. Und das wollen wir auch vermitteln. Und so die Bootcamps, wo wir Sommelier und Sommeliers aus ganz Österreich, mittlerweile auch aus Deutschland, heute waren zum Beispiel 3 oder 4 Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland mit dabei, die zusammentrommeln, mindestens einmal im Monat, manchmal sogar mehr Veranstaltungen pro Monat, um genau den Wein so zu erleben, mit den Winzern und Winzerinnen ins Gespräch zu kommen, weil darum geht's. Eine Verkostung kann ich überall auf der Welt machen, wenn ich den Wein vor mir habe, aber es geht darum, das Gebiet kennenzulernen, die Menschen dahinter zu kennenzulernen und dass sich diese Emotion, diese Begeisterung für Wein überträgt, das ist unser Ziel.
Ja, absolut, weil es geht ja schlussendlich, wie du gesagt hast, vor dem Gast ja wieder genau um das, um die Geschichten, weil das ist das Storytelling, was wir dann ja dem Gast eigentlich an die, ja, einschenken und nicht nur das Produkt, weil da gibt es sehr viele davon. Deswegen gebe ich dir total recht, vor allem dieses Persönliche, die Winzer kennenlernen, weil man hat ja sonst nicht wirklich die Möglichkeit, bei einer Vivino, um da jetzt großartig irgendwie den Winzer kennenzulernen, außer jetzt 2-3 Wörter übers Produkt. Deswegen finde ich das total spannend. Aber du kommst ja, wie du sagst, auch von der Gastronomie, du hast ja in dem Bereich
ja... Ja, ich bin ja so... hineingerutscht, sagen wir mal so. Also ursprünglich komme ich aus dem Journalismus, bin in Kärnten aufgewachsen, habe dort Zeitung für die Kärntner Tageszeitung gearbeitet, war dann in Graz bei der kleinen Zeitung, lange im Lokalteil, am Ende sogar im Sport, war immer Fußball begeistert. Wollte dann immer was anderes machen, war kurz bei der Münchner Abendzeitung und war dann Chefredakteur von Rolling Pin. Für 3 Jahre habe in dieser Zeit mit dem Jürgen Pichler PR-Agentur gegründet. Jürgen Pichler, Herausgeber von Rolling Pin, die PR-Agentur hat sich damals genannt Red Berry. Und wir haben Lokale und Restaurants in Graz auch darüber hinaus beraten. Und in Graz war der Tenor von den Restaurants, die wir beraten haben, so wie ich das vorstelle, so funktioniert das nicht. Und wenn mir jemand sagt, so funktioniert etwas nicht, dann habe ich große Lust, das selbst auszuprobieren. So habe ich dann 2011 ein Restaurant eröffnet, geheißen Prato im Palais. Wir waren relativ schnell erfolgreich, nicht nur was die Gästezahl betrifft, sondern auch was die Gids betrifft. Wir waren innerhalb von 2,5 Monaten, 3 Monaten in Gourmillot mit 2 Hauben ausgezeichnet. Damals 2 Hauben mit 14 Punkten, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau.
Super.
Waren damals 2 Hauben sind Zeit, ja, 14 Punkte. Also sagen wir, damals mit 2 Hauben, weiß leider die Punkteanzahl nicht mehr. Ein bisschen später sogar mit 16,5 Punkten. Also wir haben an der dritten Haube, damals war es die dritte Haube, gekratzt, aber es ist nicht geschafft. 2 Jahre sehr erfolgreich gelaufen, ein Dreivierteljahr sehr schwierig gelaufen, einen Konkurs hingelegt, den innerhalb kürzester Zeit abgezahlt. Und dann haben wir noch offen gehabt, eigentlich ganz mit einer guten Performance bis 2016. Dann habe ich das Lokal verkauft und mich auf das konzentriert, was ich nebenher immer weitergemacht habe, nämlich die PR-Agentur. Der Jürgen war draußen aus der Geschichte damals schon. Die Agentur hat nicht mehr Red Berry geheißen, sondern eben Dreams Happen. Ja, und so hat das seinen Verlauf genommen und somit kann ich auch mitreden, was Gastronomie betrifft, weil ich sie betrieben habe, weil ich am Gast mit Wein mit großer Leidenschaft gearbeitet habe, weil wir geschäftlich erfolgreich waren, weil wir geschäftlich einen Bauchfleck gemacht haben, weil ich glaube zu wissen, was geht und was nicht funktioniert in der Gastro, weil ich alle Fehler, die du machen kannst, selber gemacht habe.
Ja, das ist auch wichtig. Also ich habe es auch gemerkt, der Leidenschaft heute von Wein, also du warst ja nicht nur in einer gewissen Art und Weise auch Leitin heute tätig, sondern auch sehr interessiert, habe ich persönlich mitbekommen, sehr viele Fragen gestellt an die Winzerinnen und Winzer, wolltest natürlich auch sehr viel wissen, was, wie die so denken, generell. Und das finde ich total spannend, weil einfach dieses Interesse extrem wichtig ist. Also man kann so viel Wissen und Ahnung haben, so viel Erfahrung haben in dem Bereich, aber das Interesse, immer mehr wissen zu wollen, ja, immer mehr sich zu vernetzen mit den Winzerinnen und Winzer, ist einfach total wichtig. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Wein gekommen? Ist es wirklich über dieses Journalismus-Thema gewesen oder war das schon privat ein Thema?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich einen Moment gehabt, der meine Sicht zum Wein komplett verändert hat. Mhm. Als ich das Lokal aufgesperrt hat, habe ich gedacht, ich habe Ahnung von Wein. Ja. Die Weine, die ich damals getrunken habe, würde ich heute nicht mehr trinken. Und als wir das Lokal dann, wir haben ein Chefstable dort gemacht und wollten da eine bessere Weinperformance bieten und dann hat mir jemand angerufen und gesagt, arbeite mit dem Philipp Schäfer zusammen in Graz. Der Philipp Schäfer, der kennt sich ein bisschen aus und der kann da ein bisschen was sagen, was Weine betrifft. So ist mein Kontakt zum Philipp Schäfer entstanden, mittlerweile einer meiner besten Freunde. Und der hat eigentlich mein Weinwissen insofern geprägt, als dass er mich zu einer Lese mitgenommen hat zum Sepp Muster. Mhm. Ich habe da einen Tag lang Trauben runternehmen dürfen und in einen Korb stecken dürfen. Aber das prägende Ereignis mit dem Sepp war tatsächlich das Gespräch danach, in dem es nicht über Wein gegangen ist, sondern um alles andere, hochphilosophisch, haben wir die ganze Nacht bei seinen Weinen durchgequatscht und mir hat dieser Mensch-Sepp-Muster so fasziniert und dann die Weine auch. Und ich habe gemerkt, wie diese Art von Weinen, nennen sie jetzt natural, biodynamisch, ganz egal, wie mir diese Weine nicht nur schmecken, sondern wie mir die auf eine ganz eigene Art und Weise berühren und ich war absolut geflasht. Ich habe als Konsequenz alle Weine runtergestrichen von der Karte im Restaurant damals, die ich selber nicht mehr trinken wollte und nicht mehr ausschenken wollte und nur mal solche Weine raufgetan, die mir selber getaugt haben. Cool. Würde heute niemand mehr raten dazu, Restaurant da früh auch für andere da sein. Aber ich habe es nicht anders geschafft. Ja, ich habe nur das ausschenken können, für das ich wirklich gestanden bin. Wir waren dann die erste sogenannte Natural Wine Bar in Graz. Das war 2014. Okay, also ist nicht so, dass wir das Thema für Österreich entdeckt hätten. Das war schon da, das haben wir schon andere besetzt. Aber ich glaube, wir waren schon sehr am Puls der Zeit. In Graz hat man damals gesagt, vielleicht waren wir sogar der Zeit voraus. Lass ihn nicht gelten, weil der Zeit voraus ist genauso falsch wie der Zeit hinten auch. Man muss in der Zeit sein. Ja. Aber ich glaube, wie man sieht, ist die Zeit jetzt gerade mehr als reif für diese Weine. Das Thema ist komplett da, Weine zu trinken mit Lebendigkeit und vor allem mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine Konzentration drauf haben, wie geht's mit den Böden, was passiert mit den Böden, wie geht man mit dem Klimawandel um? Und die Antwort ist nicht, ich spritze noch mehr Gift rein in die Böden, sondern ich versuche mit der Natur das Ganze zu machen und gegen sie zu arbeiten. Das ist eigentlich genau diese Winzerschicht, die wir versuchen zu forcieren und die auch bei uns mit dabei sind. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Das hat mich selber seinerzeit sehr beseelt und jetzt versuche ich das mit anzutreiben.
Ja, finde ich spannend. Wir haben ja heute mit dem Jucic Alvin gesprochen über das Thema Boden und generell Bewässerung. Total spannendes Thema. Also wie im Kammtal damit umgegangen wird oder wie man generell damit umgehen kann. Und das wird uns sicher die nächsten Jahre absolut noch begleiten. Deswegen gibt's auch die Frage im Podcast an die ganzen Gäste immer zum Schluss eigentlich, wie die Weinwelt so in 50 Jahren aussieht. Und ich habe mir bei dir gedacht, was für ein Thema passt denn eigentlich zu dir? Ja, also vielleicht gibt es Sommeliers, die spezialisiert sind auf ein gewisses Thema oder irgendwie gibt es ein Thema, was sie total interessiert. Und ich habe mir die Frage gestellt, was passt zu dir? Und ich hätte es einfach total spannend gefunden, mit dir über dieses Thema zu philosophieren, mit dem mit jedem Gast so ein bisschen gequatscht wird. Und ich habe so unterschiedliche Meinungen gehört, schon die letzten knapp 80, 90 Folgen jetzt mittlerweile, wie die Weinwelt so in 50 Jahren auch schon wird. Jetzt nicht unbedingt weinbaumäßig, sondern einfach generell Konsum, Restaurants, Sommelier-Seite. Du kommst ja von der Seite, du hast sehr viel mit der Sommelier-Branche, Gastronomie zu tun. Da würde mich einfach wahnsinnig interessieren, wie du denkst, wie das Ganze in der Zukunft in 50 Jahren zum Beispiel ausschauen wird. Was du denkst, wie sich das entwickeln wird.
Gute Frage. In 50 Jahren.
Die Glaskugel.
In 50 Jahren gehe ich dann schon bald auf die 100 zu. Also wenn ich dann noch Wein trinke, dann nur mal den aller Geistenstoff. Ja. Also da, ich mache schon jetzt keine Kompromisse mehr, ja, weil es bringt überhaupt nichts, Wein zu trinken,
der nicht schmeckt.
Um auf die Frage näher einzugehen, wohin bewegt sich die Weinwelt? Wo steht sie denn jetzt aktuell? Wir hören von allen Winzerinnen und Winzern, es wird aktuell weniger verkauft. Wir hören die Zukunftsprognosen, die Jugend trinkt weniger Alkohol, was jetzt per se ja nicht schlecht ist, ja. Der Alkohol ist ja nicht der beste aller Stoffe, auch wenn er für einen schönen Rauschzustand sorgt, der ja durchaus willkommen sein soll und kann. Aber ich glaube, genau das ist die Zukunftsperspektive auch. Ich glaube nicht, dass die Jugend oder dass die Menschen aufhören werden, Alkohol zu trinken. Ich glaube, dass wir uns bewusster machen. Ja, bewusster bedeutet vielleicht weniger Alkohol, das heißt Weine mit niedrigem Alkoholgehalt. Aber ich glaube, vor allem bewusster bedeutet, Weine zu trinken nicht des Alkohols wegen, sondern des Kulturguts wegen. Und genau da unterscheidet sich meiner Meinung nach dieses Alkoholtrinken. Ob ich jetzt fortgehe und mir einen Wodka reinknall, der auch hochqualitativ gemacht werden kann, natürlich wie viele andere Destillate. Also ob ich mir einfach Alkohol reinschieße, um rauschig zu werden, oder ob ich ein Kulturgut zu mir nehme, ja, und den Rausch dort mitnehme. Weil der Rausch ist nichts Schlechtes, den wollen wir alle in gewissen Situationen, glaube ich. Und ich denke, dass das genau die Zukunft ist, wo man die Jugend packen kann, nämlich dass Wein ein Kulturgut ist und wenn es dann noch von Winzerinnen und Winzern kommt, die nachhaltig mit ihren Böden umgehen, die vorausschauend umgehen, die auf die Zukunft schauen, dann sind das aus meiner Sicht genau die Weine, die in Zukunft verkauft werden können. Und wenn wir jetzt genau hinschauen und schauen, wo sich die ganze Geschichte in den letzten Jahren hinbewegt hat, dann sind wir genau schon auf dieser Spur. Mhm. Und wir sehen, dass diese Winzerinnen und Winzer, die so arbeiten und vor 10, 15 Jahren noch verlacht worden sind, über den Sepp Muster haben sie lang gelacht, ja, heute ist ein Weltstar auf dem Gebiet, dass diese Winzer auf dem Vormarsch sind. Und wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren, glaube ich, ob irgendwann einmal alles Bio sein wird, die Geschichte ist gegessen. Ja? Also vielleicht wird es nicht 100% sein, aber wir werden in die Nähe dorthin kommen. Sondern wir diskutieren längst schon über andere Dinge. Und ich glaube, dass das die Zukunft des Weins ist.
Ja, das glaube ich auch. Und vor allem dieser Genuss, also ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es total spannend, die Frage oft, wie oft trinkst du Wein? Ich hatte es doch öfters mal in meinem Freundeskreis, weil ich habe doch ein paar Freunde dabei, die mit Wein nichts zu tun haben, wie oft man Wein trinkt und wenn man dann die Antwort gibt, naja, ich trinke vielleicht, wenn es gut geht, einmal die Woche mit meiner Freundin zu Hause eine Flasche Wein, dann ist das vielleicht viel. Dann ist die Antwort eigentlich ziemlich überrascht. Und ich muss aber sagen, ich sehe da einen großen Unterschied zwischen verkosten, weiterbilden, für den Beruf und wirklich genießen, ja, und trinken.
Ja. Hast du recht, das ist ein großer Unterschied, ob man verkostet oder trinkt. Ja, ja.
Genau.
Verkosten hat sehr viel auch mit Kopfarbeit zu tun. Du denkst sehr blöde Wein nach, den du im Mund hast, den du vielleicht da manchmal schluckst oder spuckst, aber das ist ganz sicher ein Unterschied, am Wein zu trinken, weil das ist ein anderes Gefühl. Da sitzt ja vielleicht mit anderen Menschen nochmal zusammen oder ja, mit den gleichen später noch einmal. Aber es ist ein komplett anderes Mindset. Nur das Lustige dabei ist, der Wein muss er dann oder eigentlich muss er genau dann funktionieren. Ja? Ja. Beim Verkosten kann ich mir viel, viel herausholen, ja, kann ich viel für mich bestimmen, aber funktionieren muss er dann, wenn ich ihn trinke. Und da reden wir ja immer von Weinen, die lebendig sind, die einen Zug haben, ja, wo ich einen Schluck nehme und ich will den nächsten haben. Und immer geht es weiter, so, das kennst du sicher.
Ja, ja, absolut. Ja, Trinkfreudigkeit, bin ich voll bei deiner Seite. Ne?
Aber sag jetzt eine Frage an dich.
Ja,
du warst ja sehr lange in der Sommelerie und heute kannst du von außen drauf schauen. Wie hat sich das Ganze in deiner Sicht noch verändert?
Boah, wie sich das verändert hat. Also ich muss schon sagen, die letzten 5 Jahre hat es in der Sicht schon einiges verändert. Ich habe heute mit der Susanne vom Landersbacher wieder gequatscht, mit meiner ehemaligen Chefin, dass sich da die letzten Jahre so viel geändert hat, alleine bezüglich Personal. Also wenn man denkt, wie damals, 5 Jahre ist jetzt nicht lang, aber ich finde einfach, dass ich wirklich, wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, da war ich noch im Burgenland oder teilweise auch in Ischgl beim Benni, und was da von der generellen Weinszene her, was getrunken worden ist, wie getrunken worden ist, wie serviert worden ist, das ganz anders war, es ist viel legerer geworden, es ist viel gemütlicher geworden, kommt mir vor, es ist nicht mehr so, oder es ist weniger steif geworden, kommt mir vor, und es wird aber schon ein bisschen mehr geschaut, was getrunken wird. Alkoholfrei natürlich ein großes Thema, wie du schon gesagt hast, aber es wird auch viel mehr vernetzt. Wenn ich früher denke, vor 5 Jahren, die Sommeliers, das war so ein bisschen so ein links und rechts schauen, was macht der, aha, okay, was macht der. Und heute sitzen wir zu 36, glaube ich, waren wir insgesamt Sommeliern beieinander und tauschen uns aus und sagen, hey, warum nimmst du das nicht auf Karten oder das und da. Also es ist so ein Miteinander und wie du sagst, dieses Menschliche wird immer, immer mehr und wird es viel, viel wichtiger, die Personen hinter den Weingütern, hinter den Produkten und nicht nur die Produkte an sich. Also wenn ich vor 5 Jahren zurückdenke, da ist es jetzt wahrscheinlich eher nur so, aber da wird Wein X, der halt immer getrunken wird, der wird halt dann getrunken, ja, die bekannte Marke. Und ich glaube, dass sowas einfach nicht mehr so die Berechtigung hat, wie die Philosophie vom Winzer, von der Winzerin.
Glaube ja.
Wie der tickt.
Ja, es geht um den Menschen und am Ende gehst du auch, wenn du essen gehst, meistens zum Menschen. Du gehst zu einer gewissen Sommeliere hin, zu einem gewissen Sommelier, wo du sagst, hey, die machen das richtig cool, fühle mich wohl, zu Köchinnen, zu Köche. Es sind die Menschen, die immer noch mehr ziehen wie jede Marke, und das ist gut so, glaube ich.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und dass einfach auch diese Titeln sowieso in der Sommelier-Szene nicht mehr so wichtig sind, wie sie einmal waren. Es ist dann immer nur wichtig, sie weiterzubilden, das glaube ich schon. Aber das kann man ja in einer gewissen Art und Weise anders auch machen. Wenn ich jetzt sage, bin zum Beispiel heute da und unterhalte mich mit den Winzerinnen, weil die haben die Ahnung. Und aber ich glaube, das ist
ja die große Frage, was ist der Sommelier? Ist der Sommelier dann, wenn er die Ausbildung dazu hat, oder ist der Sommelier dann, wenn er am Gast mit Wein arbeitet? Werden da viele jetzt wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Am Ende ist es ein Handwerksberuf. Und da glaube ich schon, dass jeder Beruf und auch dieser das Grundwissen dazu braucht, ja, und wahrscheinlich auch die Grundausbildung dafür. Wenn man die hat, kann man sich auf der bewegen und kann man sehr viel tanzen drauf, auf diese Ausbildung. Aber ich glaube schon, dass eine Ausbildung dazu ernst zu nehmen und wichtig ist.
Ja, absolut. Ich glaube, die Kombination aus beiden, wie du sagst, diese Grundausbildung und trotzdem aber das ständige Weiterbilden, weil wenn ich jetzt sage, ich habe von mir aus ein Diplom-Sommelier oder ein Master-Sommelier, aber ich bilde mich nie weiter, dann glaube ich, ist das genauso schlecht, wie wenn man nur aufs Netzwerken setzt. Also ich glaube, das sicher das Zukünftige, was da auf jeden Fall Sinn macht. Ja, wer zu dem Thema generell mehr wissen will, wir haben ja auch mit dem Roman Bolschetz zu dem Thema Rolle des Sommeliers, für was der überhaupt da ist, also ein bisschen gesprochen. Finde ich auch ein totales spannendes Thema, weil doch Betriebe gegeben hat, das glaube ich auch weniger wird, die den Sommelier so als eher als Prestige Rolle oder Position gesehen haben, auch als Aushängeschild teilweise. Ne? Aber da tut sich meiner Meinung nach auch schon relativ viel, weil die Rolle des Sommeliers auch sich so ein bisschen verändert, finde ich. Die Mitarbeiterschulen, im Endeffekt ist schon fast schon wie ein Restaurantleiter, kann man schon sagen. Die Rolle des Sommeliers ist sehr vielfältig.
Ja, natürlich, die Rolle des Sommeliers oder des Sommeliers ist sehr vielfältig, weil man der Position auch viel aufdrückt. Ja. Man macht einen Sommelier gleichzeitig zum Restaurantleiter und zum Gastgeber. Alles verständlich, weil natürlich wären das bestenfalls drei verschiedene Menschen, die diesen Job ausüben, aber das können sich nur die wenigsten Restaurants leisten. Schön, wenn es jemand kann und tut, aber so bekommt der Sommelier natürlich mehrere Aufgaben zugeteilt. Ich sehe ihn oft als großen Gastgeber oder als große Gastgeberin, aber für ein Restaurant, wenn sich ein Restaurant an einen guten Sommelier oder gute Sommeliere einkauft oder engagiert, dann glaube ich, rechnet sich das auch, ja, weil der Weinkonsum ein anderer wird, weil der Weinverkauf ein anderer wird und wenn man sich jemanden holt, der am Puls der Zeit ist, der weiß, was man sich heute in den Keller stellt, dass morgen viel mehr Geld wert ist, dann kann sowas auch geschäftlicher Gamechanger sein. Allerdings muss man sagen, diese Menschen in der Sommelerie sind rar, ich würde sagen, es gibt wenig davon, ja, aber die sind in sehr guten Häusern gerade besetzt, die wechseln hier und wieder, aber es ist, wie man so sieht, ein großes Kriss um diesen Beruf aktuell.
Ja, ich sehe so eine gewisse Art und Weise wie fast schon ein Genussberater, weil man denkt ja doch immer, Sommelier ist immer Wein. Hauptthema ist und bleibt wahrscheinlich in Zukunft schon noch Wein, aber wenn man das ganze Thema dann weiterschwingt, Wasser, Kaffee, der ganze Abend, was passt zu meinem heutigen Abend, zu den Speisen, dann ist es ja doch ein sehr vielfältiges Thema und da gebe ich dir recht, dass das fürs Restaurant nur positiv sein kann. Absolut, ja, und bin ich gespannt, wie das die nächsten Jahre, die nächsten 50 Jahre dann noch weiterläuft. Man wird sehen.
Aber wenn du gefragt hast, wie wir trinken in den nächsten 50 Jahren, hat ja auch damit zu tun, vor allem wenn wir auswärts trinken, wie essen wir in den nächsten 50 Jahren? Wie denkst du, dass wir essen in den nächsten 50 Jahren?
Boah, das ist eine gute Frage. Vor allem in Österreich sind wir doch von vielen Kulturen umgeben. Ja? Was glaubst denn du? Weil ich glaube, dass sie schon international, also durch das, dass wir doch von sehr vielen Kulturen geprägt sind, von den Nachbarländern, gar nicht vielleicht von der österreichischen, ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe mit meiner Frau kürzlich diskutiert und habe ihr die Frage gestellt, glaubst du, dass wir es in unserem Leben noch erleben werden, dass es eigentlich fast verpönt ist, Fleisch zu essen? Weil man ja weiß, woher das meiste Fleisch, das wahrscheinlich viele von uns essen, kommt. Also dass das eigentlich, dass man vegetarisch ist, bis auf die Ausnahmen, wo ich wirklich weiß, wie ein Tier vorher gelebt und wie es geschlachtet worden ist. Mhm. Ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass wir diese Zeit noch erleben.
Glaubst du das?
Wo ich ein Kind war, meine Eltern, da haben geraucht, ja, heute undenkbar. Menschen haben im Flugzeug geraucht, undenkbar.
Ja,
ich glaube, dass so, wenn man jetzt ganz lege, okay, wir müssen die Menschen irgendwie ernähren, ist mir klar, okay, wird es Lösungen geben. Aber ich glaube nicht, dass es die Massentierhaltung ist. Ich bin kein Vegetarier und ich bin kein Veganer, ja. Aber ich glaube, niemand möchte Tiere essen, die so schlecht leben haben müssen vorher, wenn man so ein Leben nennen kann, und dann sterben. Ja. Trotzdem, ich kann nicht für andere sprechen und sagen, trotzdem machen wir, sondern trotzdem mache ich das mittlerweile sehr selten, aber nach wie vor noch, ja. Und ich glaube einfach, dass irgendwann dieses Mindset eintreten wird, und schau dir unsere Kinder an, die sind da oft schon viel weiter, dass das sich einfach verändern wird.
Mhm. Ja.
Und das ist nicht schlecht.
Und im Endeffekt kannst du es so weiterspielen aufs Thema Wein, weil da ist es eigentlich auch nicht unbedingt anders. Die ganzen Werte kannst du vertreten. Ein Industrieprodukt, was sehr konventionell hergestellt ist, was es definitiv nicht gut für die Umwelt ist, wirst auch schon mittlerweile die letzten Jahren schon anders angeschaut wie früher. Früher war es ja auch mehr gang und gäbe. Und da finde ich es total spannend, das, was du wahrscheinlich noch nicht weißt, meine Verlobte ist eine Ernährungstherapeutin und dieses Genussthema war am Anfang für uns ein sehr, sehr witziges. Also ich komme ja wirklich komplett aus der Sommelier-Szene und das war der Zeitpunkt, wo wir uns persönlich kennengelernt haben. Da war ich noch total in der Sommelier-Schiene drinnen. Und die Leonie war total in dieser Ernährungstherapie-Bubble. Und der erste Kontakt war total witzig, weil ich schon mehr, ist einfach in der Sommelier-Szene üblich, dass man mehr trinkt, ja, dass man mehr generell konsumiert, generell genießt, also egal, ob das jetzt Wein, Fleisch oder irgendwelche anderen Genussmittel ist, und die Leonie eher von dieser gesunden Richtung. Und ich finde, dass wir uns beides so gut mittlerweile ergänzen, dieses Genießen, aber trotzdem sie nichts zu verbieten. Und ich glaube, wenn wir alle einen Schritt mehr Richtung Genießen gingen und nicht, dass ich das jetzt brauche oder mir jetzt einfach gib, sondern ich gönne mir jetzt die Flaschen Wein zu zweit haben oder Glasl oder wurscht, was es ist, oder das Schnitzel, das, was jetzt irgendwie vom Nachbarschlachter ist. Ich glaube, wenn alle in die Richtung einen Schritt, einen großen machen, ist da schon einiges passiert. Und ich glaube, dann braucht man nicht alle großartig vegan und nur biodynamische Weine trinken, sondern
es geht um die Achtsamkeit genau. Zu den ganzen Themen. Und oft, was das Essen betrifft, reicht es schon, wenn man daheim eine Mama gehabt hat oder Oma, die daheim gekocht hat, wo man weiß, wie Dinge schmecken können, wenn man gekocht hat, wie es riecht, wenn es brutzelt in der Pfanne. Das sind die wichtigen Dinge, aber die gehen ja auch verloren, weil viele sich das gar nicht mehr leisten können, daheim zu sein und den Part des Kochens zu übernehmen. Egal, ob es jetzt der Papa ist, der daheim bleibt oder die Mama, es ist egal, aber ich glaube, dass das schon am Ende ganz ein cooles Modell war, dass jemand daheim ist, der für die Familie da ist. Aber wir können uns das nicht mehr leisten, weil in den meisten Familien beide arbeiten gehen müssen, um zu überleben. Und so entstehen Industrielebensmittel, weil die gehen recht schnell. Und dann sind wir schon im Kreislauf drinnen. Der Geschmack ist verhaut.
Ja, und wenn man dann den Schritt geht in der Gastronomie, so wie es gerade ist, wie Sepp Schellhorn, der halt dann einfach offen kommuniziert, bei mir ist es das Produkt und das kostet halt, findet man entweder Zuspruch oder Gegenwind, aber in der Gastronomie, ich glaube, den Weg, den harten müssen wir gehen, auch wenn es für manche zumindest nicht verständlich ist, aber ja, ja aber wichtig. Gell?
Ja, darfst du nie verkaufen in der Gastronomie, ist immer so leicht gesagt, ja, weil ich glaube, das war oder ist eine große Schwierigkeit in dieser Branche, wenn man natürlich den Gast vielleicht nicht alles, aber vieles recht machen will und sich dann nicht zu verkaufen, ist sehr schwer, aber das wäre wichtig, ein klares Konzept zu haben und dahinter stehen und da den Gast versuchen, das begreiflich zu machen, was es kostet. Ja. Schwer genug, weil die Gäste müssen sich vielleicht auch gar nicht damit befassen, wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Wir haben ja jetzt das Beispiel gehabt, dass 8-Euro-Tellers am Wörthersee. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, die 8 Euro, ja. Aber im Prinzip eine verständliche Geschichte. Ja. Aber es ist uns nie gelungen, in der Gastronomie diese Preise gut zu kommunizieren. Die Frage ist, gelingt es uns, die Weine gut zu kommunizieren? Und da sind wir vielleicht wieder beim Anfang, wenn man die Menschen hinter den Weinen kennenlernt und weiß, wie das funktioniert und den Gästen das begreifbar machen kann, ja, das cool zusammenfassen kann, um was es dem Winzer oder der Winzerin in diesem Glas Wein geht, dann passiert schon was im Kopf und dann schmeckt das Ding ganz anders, glaube ich.
Ja, und ich glaube, dass wir in Österreich auch gesegnet sind, weil ja doch österreichischer Wein in der Gastronomie sehr viel getrunken wird und ich glaube, dass wir da schon mal einen guten Stand haben, auf dem wir sehr gut aufbauen können. Vor allem mit solche Weiterbildungen und mit so einer Kommunikation. Aber es ist gerade voll spannend, auf deinem T-Shirt mit die 3 Michelin-Sterne. ein cooles Thema, was ja bald kommen wird, mit Guide Michelin wieder zurück in Österreich, war ja Kalk und Kegel ja federführend mit dieser damaligen fast schon Petition, ne, was man dann, seine Unterschrift dazu geben hat können, dass Guide Michelin wieder zurückkommt. Ich bin schon gespannt, wie das werden wird.
War cool, weil wir innerhalb von wenigen Tagen 20.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben mit dieser Petition. Wir haben gewusst, wir können einiges bewegen mit Kalk und Kegel, aber wir waren selbst sehr überrascht, haben dann mit vielen, mit dem Rückenwind dieser Petition, mit vielen Politikerinnen und Politikern sprechen können. Die Stimmung war ganz gut zu der Zeit, weil sich auch einige aus dem Tourismus aus unterschiedlichen Bundesländern sehr bemüht haben um das Thema. Und so, glaube ich, hat es gut zusammengepasst. Wir waren gerade an der richtigen Stelle und haben andrücken können. und haben was bewegen können, aber es waren auch andere mit dabei und insgesamt war die gemeinsame Kraftanstrengung wichtig und dann am Ende erreicht, dass wir jetzt 2025 den Guide Michelin wieder zurück in Österreich haben und gut ist, weil es gibt so viele tolle Lokale, gerade am Land, die bis jetzt bei diesem Spiel nicht mitspielen haben können.
Ja, da bin ich gespannt, auf was für Lokale, dass man eigentlich da noch draufkommt im eigenen Land, in Niederösterreich oder keine Ahnung, wo man halt eben ist, was es da noch gibt.
Also da muss ich schon sagen, ob wir jetzt im eigenen Land auf neue Lokale draufkommen oder dass da Michelin uns zeigen wird, das glaube ich nicht, ja. Weil der Gourmillot ja eine Wahnsinnsarbeit geleistet hat in den letzten Jahren. Auch die anderen Guides wie der Falstaff, à la carte, wo er noch einen eigenen Guide gemacht hat, die wirklich eine Grundrecherche, vor allem der Gourmillot, eine Grundrecherche betreiben in allen Bundesländern, die aufs Land gehen, die, glaube ich, über 800 Restaurants in ihren Guide drin haben und die, glaube ich, auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Qualität gestiegen ist und dass wir wahrscheinlich, wenn im Jänner der Guide Michelin erscheint, sehr gute Ergebnisse haben werden. Aber ich glaube nicht, dass uns der Guide Michelin ein neues Lokal sagen wird. Vielleicht, neue Überraschung, aber das glaube ich nicht. Wird jedes im Gourmillot schon drin sein.
Mir würde nur die Kalk und Kegel Guide interessieren, was sind deine drei Restaurantempfehlungen? Was willst du? oder muss nicht drei sein?
Nein, das kann er nicht beantworten.
Zu viele gibt's.
Ich bin voreingenommen, ja. Und dann habe ich natürlich mein Unternehmen Dreams Happen, wo ich viele beraten, viel unter Vertrag habe. Das sind mehr wie drei und ich könnte keine drei nennen. Ja,
Es gibt so viele.
Aber was es tatsächlich gibt in Österreich, ist viele unterschiedliche Restaurants. Ja, du kannst heute sehr toll 3 Sterne, 5 oder 4 Hauben essen gehen oder du gehst in ein Wirtshaus, die mittlerweile ja auch oft schon 1, 2, manchmal sogar 3 Hauben haben und da kriegst super Wirtshausküche. Ja. Also diese Vielfalt und vor allem diese Gastronomie der sogenannten Mitte vielleicht, die haben wir in Österreich ganz anders, wie das in anderen Ländern vielleicht ist. Deutschland hat das nicht. Deutschland hat eine super kulinarische Spitze, aber aus meiner Sicht geht dort die Mitte ab. Wir haben die. Die sollten wir uns bewahren, weil ich glaube, dass die Mitte ganz, ganz wichtig ist, auch für die Spitze. War immer oder bin eigentlich so ein Verfechter, dass ich denke, die Spitze hebt die Mitte. Aber in der Kulinarik würde ich fast sagen, es ist beides gleich wichtig, weil in dieser Mitte lernen wir alle vielleicht einmal zu essen, lernen wir Qualität zum Schätzen und gehen dann vielleicht ein bisschen höher hinauf. Ich glaube, das braucht beides. Also Österreich, glaube ich, und das wird der Michelin auch zeigen, gesegnet mit sehr, sehr vielen guten Restaurants.
Ja, ich sage es immer wieder, ich gehe gern Fine Dining essen, gehe aber gerne ins Wirtshaus und dann wieder zum Würstelstand in Wien. Also diese Vielfalt, die ist absolut spannend.
Ja, und wo gehst du gern hin?
Boah, wo gehe ich gern hin? Wie ich schon gesagt habe, total unterschiedlich. Es kann komplett einfach sein. Gehe ich gerne auch zum Wirten. Beringer zum Beispiel bei mir in Mank, ganz ein bodenständiges Wirtshaus, richtig guter Schweinsbraten. Gehe aber auch gern zum Landhaus, wie gesagt, zur Susanne. Die Zeit wieder so ein bisschen Revue passieren lassen, ist immer wieder spannend. Und ja, davon bis Vincent's Pauli, ich gehe ja gern casual-mäßig essen, wo es nicht so kompliziert ist, wo man nicht so nachdenken muss, ist schon cool. Was würdest du wünschen? Ich habe dir heute eine Pizza mit Burrata essen gesehen, was würdest du heute am Abend wünschen, wenn du sagst, du hast einen Wunsch frei zum Essen und ein Glas Wein dazu oder irgendwas zum Trinken dazu? Statt der Restaurantempfehlung.
Ein Essenswunsch, ich liebe Pommes.
Echt?
Okay. Ja, ich liebe Pommes mit Ketchup.
Jetzt hätte er auch gegeben.
Jetzt sage ich, ja, richtige Schwimmbadpommes. Genau. Ich glaube, dass die Frage des Essens ist gleich schwierig mit, was ist denn der Lieblingswein? Ja? Da kannst du genauso gleich fragen, was ist denn der Lieblingskind? Das funktioniert nicht. Ja? Ja. Der Lieblingswein kommt ganz drauf an, was ist meine Stimmung? Ist draußen kalt, warm? Schneit, es kommt wirklich drauf an. Den Wein, den ich jetzt gerade trinken will, den kann ich morgen nicht mögen. Und genauso ist es auch beim Essen. Ja, Die Burrata, die du angesprochen hast, oder die, das war wie eine kleine Pizza mit Burrata. Ja, genau. Wie nennen die das?
Ich glaube Pinsa, also so Pinsa ein bisschen belegt.
Genau, mit einer Burrata drauf und Tomaten. Ich habe nur vorher gehört, dafür stehen die, dafür sind sie bekannt. Ich habe es gesehen, ein paar Mal bei mir vorbei schwirren und dann wollte ich das unbedingt probieren. Und das war ausgezeichnet. Und das war genau das richtige Gericht dort für den Platz.
Ja, simpel und trotzdem gut. Also ich finde das total spannend, ich muss nichts immer
total dabei exklusiv sein. Dabei hat jeder einen Fleck
geschnappt, ne? Wir haben das Gleiche gegessen. Ja.
Ja. Aber eigentlich bist du zuerst kriegen sollen und jetzt gegessen.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja. Du, bevor es zu der letzten Probeschluckfrage kommt, wohin geht's mit Kalk und Kegel? Was sind die nächsten Pläne?
Wohin geht's mit Kalk und Kegel? Wir haben in diesem Jahr schon verstärkt Deutschland bespielt, was uns sehr gut gelingt. Wir haben mittlerweile mehr Leser und Zugriffe aus Deutschland wie aus Österreich. Deutschland ist Thema so groß, wissen wir jetzt, also das ist jetzt nicht so, dass wir so stark in Deutschland sind, aber schon relativ gut unterwegs. Wir haben das Gefühl, wir explodieren derzeit, ja, von Anfragen, Zustimmung, die wir haben, und das ist wunderschön, wir sind sehr stolz drauf, aber wir versuchen das ja gleichzeitig so zum Schaukeln, dass es auch nach wie vor funktioniert. Wir rüsten groß unser Team auf. Wir haben in dem Jahr coole Menschen zu uns mit dazugeholt, wie die Lise Brandlmeier, die Chefredakteurin beim Falz davor, wie jetzt die Sonja Planeta als neue Chefin von Dienst, die Petra Bader, ehemalige Weinguide-Chefredakteurin von Gomio, die jetzt für unsere Weinkolumne macht. Wir versuchen da wirklich große, große Qualität reinzubringen und unserem Publikum, das immer mehr wird, tolle, informative und hochqualitative Geschichten zu liefern, weil wir können nicht über Bio und biodynamische Weine schreiben und über Spitzenkulinarik, aber selber kann hochqualitativen Inhalt bringen. Ich glaube, das ist das Ziel, das weiter zu forcieren und auszubauen, aber immer mit der Idee, das nie verkopft zu machen, sondern es müssen Geschichten sein, die man gern liest. Ja. Ob die jetzt online daherkommen oder im Magazin, das zweimal bei uns im Jahr erscheint, oder bei den vielen Veranstaltungen oder einen Podcast, den wir machen, Spruch mit Sprudel.
Genau, ja. Chapeau an Max.
Richtig. Genau. Max Zankl macht das hervorragend. Es geht um Information, um gute Information, was uns auch auszeichnet. Wir arbeiten mit keinen Unternehmen zusammen, die nicht zu uns passen. Es gibt immer wieder Anfragen von großen Unternehmen, kennt die sicher alle, die gern bei uns werben würden. Wir würden uns nicht so sehr gegen das Geld wehren, ja, das würde man schon gerne nehmen wollen und auch brauchen, aber die passen nicht zu uns. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns ja wirklich von allen anderen Medien. Uns kann man nicht kaufen. Man kann bei uns werben und wir nehmen Geld dafür, ja. Aber nicht jeder kann das, sondern der muss zu uns passen. Wenn das nicht zu unserer Philosophie passt, dann kann der uns noch so viel Geld bieten und das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das uns auszeichnet und das werden wir uns sicher behalten.
Ja, cool. Spannend. Ich bin gespannt, wohin es geht, ja,
die Reise. Ich auch. Ich bin auch gespannt, ja, weil wir
man muss das nächste Mal sehen. Ja.
Es macht großen Spaß und an alle, die jetzt zuhören, die Kalk und Kegel lesen, danke, wirklich, wirklich danke, das ist cool.
Cool, ja. Wir zwar werden sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es, du wirst wahrscheinlich eh dabei sein, in 14 Tagen dann bei der nächsten,
richtig, beim nächsten Bootcamp. Richtig, wir machen Bootcamp. Das ist ja Kalk und Kegel Boost Workshop.
Ja, genau. Sektreserve und große Reserve.
Sekt, Thema, ja, wir nehmen uns das Thema Sekt an. Macht ja niemand in Österreich, warum eigentlich?
Nein.
Warum? Ja. Ja. Wo ist das österreichische Sektkomitee, wenn man es braucht?
Ja, oder generell, ja. Ganz, ganz viele verschiedene Themen, die in Österreich mehr Themas, mehr sein, ja, einfach intensiver dargestellt werden muss. Und Sekt, sehr wichtiges Thema, vor allem, weil es auch immer beliebter wird. Absolut, ja. Deswegen, ich bin gespannt auf die Verkostung. Zum Abschluss gibt es für dich noch eine Frage. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Wie würdest du dich beschreiben?
Ich wäre ein Pinot Noir.
Ein Pinot Noir?
Ja.
Elegant, frische Säure. Und man kann ihn gut reifen lassen.
Doch, tiefgründig. Ja, er ist gut in der Reife. Ich liebe Pinot.
Cool.
Und wenn ich
wenn aber
ich
wenn dann schon könnte, aus Österreich. Dann
Pinot. Ach, ja. muss doch keine Grenze haben, oder?
Es ist egal.
Es ist ganz egal. Ein guter Pinot.
Ja, cool. Ja, wenn du noch eine Frage an mich dann zum Abschluss mitgebracht hast, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt.
Du warst ja selber lang in der Sommelerie. Mhm. Was waren die tollsten Erlebnisse, die du in der Zeit als Sommelier gehabt hast?
Die tollsten. Ich finde es immer wieder cool, wenn du als das schätze ich an dem Beruf total, der Kontakt mit die Menschen Und wenn einfach die Gäste nicht mehr nur Gäste sind, sondern wirklich dann schon ja Gleichgesinnte, mit denen du dich halt einfach unterhalten kannst. Und da habe ich nicht nur einen Moment, sondern es waren so viele einzelne Momente, wo du teilweise dir vorkommen bist, du bist jetzt nicht in der Arbeit, sondern du stehst irgendwo, schenkst ein paar Achtel Wein aus zum Essen. Und es ist so total schön, wenn du im Urlaub wen oder am freien Tag oder am freien Abend, am Feierabend irgendwen einen schönen Abend oder einen schönen Tag machen kannst. Ich glaube, da gibt's nichts Schöneres, als wie Menschen glücklich zu machen mit deiner Passion. Und die ist einfach Wein oder Kulinarik bei mir. Und da hat es so viel, unendlich viel Momente gegeben. Und ich glaube, deswegen ist die Szene einfach so cool. Und deswegen müssen wir unbedingt schauen, unter anderem mit Kalk und Kegel, dass wir die Sommelier-Szene behalten und unbedingt weiter ausbauen, weil Österreich da sicher federführend ist. Und ja, das würde ich sagen, dass das sicher die Momente sind, die sicher in Erinnerung bleiben.
Ja, absolut. Gastro ist ein geiler Job, finde ich auch. Ja. Kann richtig viel Spaß machen. Ist hart, manchmal schmutzig, aber genau das macht es halt aus. Oder? Das ist keine geleckte Geschichte, sondern das ist echt.
Es ist authentisch, geil. Ehrlich. Ja. Ja. Hey, danke für die Zeit, die du nach diesem ereignisreichen Tag trotzdem noch gefunden hast. Danke dafür. Und wir werden uns sicher in zwei Wochen wieder sehen beim nächsten Bootcamp. Und ja.
Danke für die Einladung.
Ja, bitte gerne. Und wir da draußen hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Und dann bis dahin dann. Ciao, ciao. Servus.